SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Ab heute wird der Anschlag von Magdeburg politisch aufgearbeitet im Bundestag. Haben Behörden Fehler gemacht? Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über ein Flugzeugunglück in Südkorea und der frühere US-Präsident und Friedensnobelpreisträger Jimmy Carter ist tot.
SR Info.
Wäre der Täter von Magdeburg zu stoppen gewesen? Um Fragen wie diese geht es heute im Innenausschuss und im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags. Kurz vor Weihnachten war ja ein Mann mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast und hatte viele Besucherinnen und Besucher erfasst. 5 Menschen wurden getötet, mehr als 200 verletzt. Nun soll geklärt werden, wie es zu dem Anschlag kommen konnte, welche Informationen zum Täter den Behörden vorlagen und wie damit umgegangen wurde. Mario Kubina mit Einzelheiten.
Hätten die Sicherheitsbehörden den Täter von Magdeburg stoppen können, wenn sie besser zusammengearbeitet hätten? Das ist eine der Fragen, auf die es heute im Bundestag vielleicht erste Antworten geben wird.
Ich glaube, dass die deutsche Öffentlichkeit zu Recht erwartet, dass, wenn es Versäumnisse gegeben hat, hieraus auch Konsequenzen folgen müssen.
Sagt Konstantin von Notz. Der grünen Politiker ist Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das ein Auge auf die Geheimdienste des Bundes hat. Von denen wollen die Abgeordneten mehr über die Hintergründe des Anschlags erfahren. Auch, um gegebenenfalls politische Konsequenzen zu ziehen. Über erste Forderungen wird schon diskutiert. CDU und CSU zum Beispiel sind dafür, Telekommunikationsdaten wie Telefonnummern oder IP-Adressen von Computern automatisch zu speichern, auch ohne konkreten Tatverdacht. Mehr Möglichkeiten für Ermittler. Die SPD würde da mitgehen. Das macht der Innenpolitiker Dirk Wiese im Interview mit dem ARD-Morgenmagazin deutlich.
Im SPD-Wahlprogramm steht drin, dass wir moderne Befugnisse für die Sicherheitsbehörden brauchen, weil die Herausforderungen, denen wir uns entgegensehen, dem Terrorismus, den hybriden Bedrohungen, gerade auch aus Russland oder aus China, da brauchen unsere Behörden die entsprechenden Werkzeuge.
Aber nicht alle im Bundestag sehen das so. Die FDP etwa findet die Forderung nach mehr Zugriffsrechten für Ermittler verfrüht. Stattdessen verlangen die Liberalen eine Diskussion darüber, wie man die Organisation der zuständigen Stellen verbessern kann.
Die zuständigen Kommunen, die Sicherheitsbehörden, die Justiz, auch die Nachrichtendienste, all diese Behörden hatten Informationen über den Täter, haben sie aber nicht hinreichend zusammengebunden zu einer Gefährdungsanalyse.
Kritisiert der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle. Er bezieht sich darauf, dass Behörden den Täter von Magdeburg eigentlich auf dem Schirm hatten, unter anderem wegen Drohungen. Der Mann stammt aus Saudi-Arabien und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Im Jahr 2016 hat er Asyl in Deutschland bekommen, weil er als Islamkritiker in seiner Heimat wohl selbst in Gefahr wäre. Insofern hat der Anschlag auch einwanderungspolitische Aspekte. Und auch hier setzt die Union an. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordert, die Regeln für eine Abschiebung ausländischer Straftäter zu verschärfen.
Wer eine zweite vorsätzliche Straftat begeht, der muss in Deutschland das Aufenthaltsrecht seinen Status verlieren. Und zwar zwingend.
So Linnemann im Interview mit dem Deutschlandfunk. Gleichzeitig warnt er vor gegenseitigen Schuldzuweisungen. Aus seiner Sicht muss die Sache jetzt erst einmal aufgeklärt werden.
Der Innenausschuss tritt heute in Berlin zu einer Sondersitzung zusammen. Es dürfte eine der letzten Sitzungen des Gremiums sein. Immerhin ist ja im Februar vorgezogene Neuwahl. Unsere Kolleginnen und Kollegen im ARD-Hauptstadtstudio haben sich die Fragen gestellt, was bleibt von der Ampelregierung bei den wichtigsten Themen? Was wurde erledigt? Woran ist sie gescheitert? Heute Torben Ostermann zur Großbaustelle Verkehr.
Man muss sich Volker Wissing dieser Tage als einen glücklichen Minister vorstellen.
Das ist eine Rekordleistung und zeigt, Deutschland kann Spitzentechnologie und kann Spitzenleistungen erbringen. Darauf können alle stolz sein.
Der mittlerweile parteilose Verkehrsminister Volker Wissing spricht über die Sanierung der Bahnstrecken, die besonders viel befahren werden und deswegen besonders dringend saniert werden müssen. Beim ersten Abschnitt der sogenannten Riedbahn hat's geklappt. Und dennoch ist auch dem zufriedenen Verkehrsminister klar, dass das nur ein kleiner Anfang ist. Denn geradezu beängstigend ist der Sanierungsstau bei der Infrastruktur hierzulande. Hunderte Milliarden Euro müssen in den kommenden Jahren in Straßen, Brücken und Schienen investiert werden. Schon länger fordert Wissing dafür eine Art Sondervermögen für diese Aufgaben.
Viele Finanzierungsfragen werden immer wieder neu diskutiert. Dann gibt es Haushaltssperren. Dann gibt es ewige Diskussionen, werden die Sperren aufgehoben oder nicht. Das belastet den gesamten Betrieb. Das ist schwierig für die Planung. Diese großen Infrastrukturinvestitionen, wenn es mal um Milliardensummen geht, die müssen so schnell wie möglich geklärt werden, und zwar abschließend geklärt werden.
So zum Beispiel macht es die Schweiz. Nicht das schlechteste Vorbild, wenn es um Infrastruktur geht. Doch vor allem für deutsche Verhältnisse ist der Ampel bei der Bahn einiges gelungen. Auch wenn der öffentliche Eindruck nicht zuletzt durch die ständigen Verspätungen ein anderer ist. Die Sanierung hat begonnen und mit dem Deutschland-Ticket ist ein sehr beliebtes und unkompliziertes Abo-Modell erfunden worden. Rund 13 Millionen Deutsche sind bereits umgestiegen. Deutlich größer ist die Baustelle bei der E-Mobilität. 15 Millionen E-Autos sollen 2030 durch Deutschland rollen. So steht es im Koalitionsvertrag. Verkehrsexperten sind sich allerdings einig, nie und nimmer wird diese Zahl erreicht werden. Zwar sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Ladesäulen dazugekommen, dennoch laufen uns Länder wie China bei der E-Mobilität den Rang ab. Das hat unternehmerische Gründe, weil es keine günstigen E-Autos aus Deutschland gibt, aber eben auch politische, meint Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer.
Was wir brauchen, ist wirklich diesen langen Weg und diesen langen Weg nicht dauernd im Zickzack, dass wir einmal sagen, Verbrennungsmotor, morgen ist das Elektroauto, wir wollen alles gleichzeitig. Nein, wir müssen uns auf spezielle Themen langfristig ausrichten.
Langfristig. Es ist ein passender Begriff für eine gute Verkehrspolitik. Denn der schlechte Zustand der deutschen Infrastruktur ist nicht in den Ampeljahren entstanden. Über Jahrzehnte wurde zu wenig investiert. Es ist daher fast egal, wer in den kommenden Jahren im Verkehrsministerium Verantwortung übernimmt. Die Liste an Aufgaben ist lang.
Eine redaktionelle Entscheidung der Zeitung Welt am Sonntag macht Schlagzeilen sogar international. Die Washington Post zum Beispiel titelt heute Aufruhr nach Elon Musks Wahlwerbung für die AfD. Euronews schreibt, Elon Musk unterstützt die rechtsextreme AfD in einem Gastbeitrag für die Welt. Und PBS News titelt, Musks Werbung für die Rechtsaußen-AfD-Partei sorgt vor der Neuwahl für Empörung in Deutschland. Und noch viel mehr Kritik gab es am Wochenende in Deutschland. Dietrich Karlmeurer fasst zusammen.
Selten bekommt ein Gastbeitrag in einer deutschen Zeitung so viel Aufmerksamkeit wie der von US-Tech-Milliardär Elon Musk in der Welt am Sonntag. Der 53-Jährige ist Besitzer der Online-Plattform X, des E-Auto-Herstellers Tesla und des Raumfahrtunternehmens SpaceX. Er ist künftiger Berater des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Musk schreibt in dem Beitrag,
Deutschland steht an einem kritischen Punkt. Seine Zukunft taumelt am Rande des wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruchs.
Den einzigen Ausweg sieht Musk in der AfD.
Die Alternative für Deutschland ist der letzte Funke Hoffnung für dieses Land.
Die Welt am Sonntag stellte dem Text von Musk die Meinung von Jan-Philipp Burgard gegenüber, dem zukünftigen Chef der Weltgruppe. Er stimmt der Analyse des Milliardärs zu, hält jedoch die Aussage, dass nur die AfD Deutschland retten könne, für fatal falsch. Während AfD-Politiker den Text von Musk feiern und online weiterverbreiten, kommt von anderen Parteien scharfe Kritik an der Veröffentlichung. SPD-Chefin Saskia Esken sagt empört, die Demokratie in Deutschland sei stark und nicht käuflich. Sie warnt vor Einflussnahme von außen wie durch Russland und durch geballte Geld- und Medienmacht wie die von Musk. Und sie kritisiert den Springer Verlag. CDU-Chef und Kanzlerkandidat der Union Friedrich Merz nennt den AfD-Wahlaufruf von Musk, Zitat, übergriffig und anmaßend. Empört zeigt sich auch der Deutsche Journalistenverband. Der DJV-Vorsitzende Mika Beuster nennt den Gastbeitrag einen Skandal.
Sowas hat es noch nicht gegeben, dass in einer deutschen Qualitätszeitung mit einer großen Reichweite und einem hohen Renommee ein designiertes ausländisches Regierungsmitglied eine rechtsextreme Partei zur Wahl aufruft. Das hat es noch nicht gegeben in Deutschland in dieser Form. Das ist einmalig, das ist unerhört, das ist auch ein Skandal.
Der DJV-Vorsitzende betont, dass es ihm bei seiner Kritik nicht um eine Einschränkung der Meinungsfreiheit geht.
Die Meinungsfreiheit gilt uneingeschränkt. Und natürlich auch für Herrn Musk, denn er kann jeden Tag sagen, was er will. Er tut dies auch. Er hat sogar seine eigenen Kanäle. Es herrscht auch kein Mangel daran, zu erfahren, was Elon Musk will. Aber Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten ist es nicht, einem populistischen Milliardär ein Megafon in die Hand zu drücken und das Publikum zu beschallen. Das hat mit Journalismus nichts zu tun.
Offenbar gab es auch innerhalb der Redaktion der Welt heftige Diskussionen über die Veröffentlichung. Die Meinungschefin der Zeitung, Eva-Marie Kogel, reichte ihre Kündigung ein. Auf Anfrage reagierten der aktuelle Chefredakteur der Welt, Ulf Poschardt, und sein Nachfolger Jan-Philipp Burgard mit einer gemeinsamen Stellungnahme. Meinungsfreiheit sei wichtig für Demokratie und Journalismus. Die Welt plane daher weiterhin, kontroverse Ansichten zu präsentieren und journalistisch zu bewerten, um den Austausch von Meinungen zu fördern.
Dass Russland versuchen könnte, kritische Infrastruktur in Europa zu beschädigen, ist schon lange ein realistisches Szenario, wenn es um die sogenannte hybride Kriegsführung Russlands gegen uns geht. Nun ist innerhalb weniger Wochen schon ein drittes internationales Strom- bzw. Telekommunikationskabel in der Ostsee beschädigt worden. Im Verdacht auch dieses Mal ein Schiff mit Verbindungen nach Russland. In diesem Fall die Eagle S. Sabrina Fritz mit Reaktionen.
Die Europäische Union ist sich sicher, dass die Beschädigung des Stromkabels kein Unfall war. Die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, sagte in einem Zeitungsinterview, die jüngsten Sabotageversuche sind absichtliche Aktionen, um unsere Infrastruktur zu beschädigen. Die EU will deshalb diese Schiffe stärker kontrollieren. Nach Angaben von Schifffahrtsexperten sind viele dieser Tanker nicht ordentlich versichert. Die Eagle S, die aktuell festgehalten wird, weist zusätzlich diverse Sicherheitsmängel auf. Diese könnten auch zu Umweltschäden führen. Schätzungsweise 500 bis 1000 dieser sogenannten Schattenschiffe sind auf den Weltmeeren unterwegs. Ihre Besitzer wechseln häufig. Sie werden auch von anderen Ländern gechartert, zum Beispiel für Drogen- oder Waffenschmuggel. Russland will sein Öl damit transportieren. Die EU hat bereits über 50 dieser Tanker sanktioniert, das heißt, sie dürfen keine Häfen innerhalb der Europäischen Union anlaufen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock fordert weitere Sanktionen. Estland hat angekündigt, diese Schiffe stärker zu kontrollieren, ob sie ordentlich versichert sind. Die NATO will ihre Präsenz in der Ostsee erhöhen, zum Beispiel durch Aufklärungsflüge.
Der ehemalige syrische Diktator Assad hat sich nach seinem Sturz am 8. Dezember nach Russland geflüchtet, zum Verbündeten, dem Regime in Moskau. Oder ist es vielleicht ein ehemaliger Verbündeter? Nun kommt nämlich scharfe Kritik aus dem Kreml. Die Regierung in Syrien habe das Volk vernachlässigt und den eigenen Sturz selbst zu verantworten. Währenddessen hat sich in Syrien selbst der neue de facto Machthaber Ahmed al-Sharra zu Wort gemeldet. Mit einem möglichen Zeitplan für Wahlen und eine neue Verfassung. Sabina Mattei.
Ahmed al-Sharra versteht die Macht der Medien. In einem Interview nach dem anderen signalisiert er, dass man ihm vertrauen kann, dass er auf Stabilität setzt. So auch jetzt gegenüber dem saudischen Sender Al-Arabiya. Die Revolution ist vorbei. Nun geht es an den Wiederaufbau des syrischen Staates, versprach der neue starke Mann in Damaskus. Eine Übergangsregierung ist schon eingesetzt. Der neue Geheimdienstchef kündigte gerade eine umfassende Neuordnung der Dienste an. Nötig sei aber auch die Auflösung der Milizen und deren Eingliederung in die syrische Armee, und zwar auch die des von ihm geführten islamistischen Bündnisses HTS, das noch auf der Terrorliste von USA, UNO und EU steht.
Takid.
Der Staat dürfe nicht von einzelnen Fraktionen und Gruppierungen regiert werden, so al-Sharra dazu. Nachdem die HTS Anfang Dezember die jahrzehntelange Assad-Diktatur in einer Blitzoffensive beendet hatte, hatte er den Kampfnamen Abu Mohammed al-Jolani zusammen mit dem schwarzen Turban der Islamisten abgelegt. Seither präsentiert al-Sharra sich und seine Leute als Kräfte der Mäßigung. Syrien will er schrittweise zu einer neuen Verfassung und zu Wahlen führen. Die Ausarbeitung einer neuen Verfassung brauche allerdings Zeit, vielleicht 2 oder 3 Jahre. Präsidentschafts- und Parlamentswahlen dürften danach ebenfalls auf sich warten lassen, schon weil al-Sharra zufolge die nötige Infrastruktur erst wieder aufgebaut werden muss. Der Aufbau einer modernen, westlich ausgerichteten Wirtschaft soll dagegen schneller vorankommen. Nicht ohne Grund dürfte Ahmed Ashara sich in einem arabischsprachigen Medium gegen Irans Einfluss in der Region ausgesprochen haben. Überall, wo Iran sich eingemischt habe, gab es Spannungen zwischen religiösen Gruppen, massive Korruption und die weit verbreitete Produktion von Kaptagon, eben auch in Syrien unter Assad. Ahmed Ashara versicherte aber auch, er selbst habe kein Interesse, eine islamistische Revolution von Syrien aus zu exportieren. Hinter diesen Einlassungen dürfte auch Asharas Anliegen stehen, dass internationale Sanktionen gegen Syrien jetzt aufgehoben werden. Gerade westliche Regierungen haben ein Interesse daran, dass Syrien von einer gemäßigten Regierung geführt wird, die neben einer stabilen Wirtschaft auch für Frauenrechte und Religionsfreiheit steht. Erste amerikanische und europäische Diplomaten haben die neuen Machthaber in Damaskus bereits besucht. Die Frage ist nun, wie weit der Westen dem Wandel in Syrien trauen kann.
Gleich geht's hier in der SR-Infobilanz am Mittag um das jüngste Flugzeugunglück in Südkorea. Nach dem Nachrichtenüberblick mit Tanja Philipp-Mura.
Die Spannungen zwischen dem EU-Mitglied Slowakei und dem Nachbarland Ukraine steigen weiter. Der slowakische Verteidigungsminister Kalinjak sagte, die Ukraine müsse einen Teil ihres Territoriums aufgeben, damit es zu einem Frieden mit Russland komme. Es liege im Interesse der Slowakei, dass der Krieg in der Ukraine sofort beendet werde. Zuvor war es zum Streit gekommen, als die Ukraine ankündigte, den Transit von russischem Gas ab dem kommenden Jahr einzustellen. Der slowakische Regierungschef Fico hatte im Gegenzug am Freitag der Ukraine gedroht, sein Land könne die Lieferung von Strom stoppen. 11 Tage nach dem Urteil im Pelicot-Prozess in Frankreich verzichtet der Hauptangeklagte auf eine Berufung. Das hat seine Anwältin erklärt. Dominique Pelicot war vorletzte Woche in Avignon zur Höchststrafe von 20 Jahren verurteilt worden. Er hatte seine Ex-Frau Giselle Pelicot fast 10 Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt, vergewaltigt und sie in Internetforen anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten. Die Identität des Brandopfers in Saarbrücken-Burbach ist weiter unklar. Wie die Polizei dem SR mitteilte, ist auch noch offen, ob es heute eine Obduktion geben wird. Die Leiche war nach einem Feuer gestern am späten Nachmittag in einer Dachgeschosswohnung in der Stahlwerkstraße gefunden worden. 20 Bewohner hatten wegen des Brandes vorübergehend ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Brandursache ist noch unklar. Ab sofort können sich Schüler und Nachwuchsjournalisten wieder um den Axel-Buchholz-Preis bewerben. Mit der Auszeichnung soll der journalistische Nachwuchs im Saarland und die Medienkompetenz junger Menschen gestärkt werden. Benannt ist er nach dem ehemaligen Chefredakteur und Vize-Hörfunkdirektor des SR, Axel Buchholz. Dotiert ist der Preis mit insgesamt über 10.000 Euro. Vergeben werden die Preise in 10 Kategorien, unter anderem in den Bereichen Print und Online. Eine Auszeichnung gibt es auch für das pfiffigste Medienprojekt an einer Grundschule im Saarland. Die deutsche A-Jugend-Nationalmannschaft hat erneut das Handballturnier in Merzig gewonnen. Das Team setzte sich gestern im Finale mit 31-27 gegen Island durch. Die deutsche B-Mannschaft belegt Rang 3 nach einem Sieg über Serbien. Die Saar-Auswahl wurde 7. Das internationale Jugendturnier fand bereits zum 36. Mal in Merzig statt.
SR Info.
Das Risiko, bei einem Flug ums Leben zu kommen, ist äußerst gering. Nach Angaben der UN-Luftfahrtorganisation ICAO gibt es pro Jahr weltweit etwa 500 Todesopfer bei Flugunfällen. Es gibt 1,75 Unfälle pro 1 Million Starts. Das Risiko ist also nahezu null. Und doch, die seltenen Flugzeugabstürze, die es gibt, sind jedes Mal wieder dramatisch. Auch wegen der häufig hohen Zahl an Todesopfern auf einmal. Am Wochenende sind 179 Menschen bei einem Absturz in Südkorea getötet worden. Katharina von Tschurtschenthaler berichtet.
Sie alle sind hier, um Antworten zu bekommen. Dutzende Angehörige der Opfer des Flugzeugunglücks drängen sich um einen Schalter am Flughafen Muan, checken die Namen jener Verstorbenen, die bereits durch Fingerabdrücke identifiziert werden konnten. Unter ihnen der 71-jährige John Jae-young. Seine Tochter war in der Unglücksmaschine auf dem Rückweg nach Südkorea, nachdem sie Weihnachten mit Freunden in Bangkok verbracht hatte. Auf dem Handy zeigt der Vater die letzten Fotos seiner Tochter. Sie war fast zu Hause. Deshalb hatten wir gar nicht mehr telefoniert. Und als sie das Telefon dann doch zur Hand nahm, war das Flugzeug vermutlich kurz davor abzustürzen. Nur zwei der insgesamt 181 Insassen haben überlebt. Offenbar Crewmitglieder, die sich im hinteren Teil der Maschine aufgehalten haben sollen. Das Flugzeug der Billigfluglinie Jeju Air war gestern Morgen kurz nach 9 Uhr bei der Landung aus Bangkok über die Landebahn hinausgeschossen, gegen eine Mauer geprallt und hatte Feuer gefangen. Die Maschine sei fast vollständig zerstört, die Identifizierung der Verstorbenen schwierig, so die örtliche Feuerwehr. Seit gestern Mittag bahnen sich Ermittler und Feuerwehrkräfte ihren Weg durch die Trümmer der Boeing 737-800. Teile der Flugzeugsitze und des Gepäcks liegen auf einem Feld neben der Landebahn verstreut. Die Einsatzkräfte konnten den Flugschreiber bergen. Die Daten sollen nun von Regierungsexperten analysiert werden. Die große Frage bleibt, wie konnte es zu dem Unglück kommen? ARD-Luftfahrtexperte Michael Immel dazu.
Es ist in der Regel immer eine tragische Verkettung mehrerer Ereignisse. Und dafür braucht es eine Flugunfalluntersuchung. Und die wird Monate dauern.
Die Ermittler gehen laut Medienberichten davon aus, dass ein Vogelschlag zu einer Fehlfunktion am Fahrwerk geführt hatte. Die Piloten wagten eine Bruchlandung, schafften es aber offensichtlich nicht, die Geschwindigkeit der Maschine ausreichend zu reduzieren. Das Unglück trifft Südkorea während einer schweren Staatskrise um den suspendierten Präsidenten Yoon. Gegen ihn war heute Morgen ein Haftbefehl erteilt worden. Der nur geschäftsführend tätige Präsident Choi war wenige Stunden nach der Katastrophe an den Unfallort gereist. Die Regierung erklärt Muan zur Notstandsregion und wird alles dafür tun, um die Rettungs- und Aufräumarbeiten zu unterstützen, sowie die Familien, die geliebte Menschen verloren haben. Choi kündigte zudem eine schnelle Aufklärung an. Das beinhalte die Untersuchung von allen Maschinen des Typs Boeing 737-800 in Südkorea. Außerdem sollen präventive Maßnahmen entwickelt werden, um so etwas künftig zu verhindern. Der Präsident hatte gestern Abend Ortszeit eine 7-tägige Staatstrauer ausgerufen.
Der frühere US-Präsident Jimmy Carter ist tot. Er war Sohn von Erdnussfarmern aus Georgia, gläubiger Baptist, Demokrat. Carter hatte großen Einfluss während seiner Amtszeit und danach als Friedensstifter, Berater, Wahlbeobachter und schließlich Friedensnobelpreisträger. Julia Kastein blickt auf sein 100-jähriges Leben zurück.
Jimmy Carter war zwar nur 4 Jahre lang US-Präsident, aber keiner seiner Amtskollegen wurde annähernd so alt. Und keiner war so lange so glücklich verheiratet. 77 Jahre lang, bis Rosalynn im November 2023 starb. Das Geheimnis ihrer Ehe verriet Carter, damals schon 96 Jahre alt, in einem Interview mit dem Sender PBS zum 75. Hochzeitstag. Sie würden sich immer versöhnen, bevor sie abends ins Bett gingen, sich vertragen und einen Kuss geben, so Carter, und jeden Abend in der Bibel lesen. Streit schlichten, Frieden stiften, das wurde letztendlich zur Lebensaufgabe des strenggläubigen Christen, dessen Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten 1976 eine Sensation war.
My name is Jimmy Carter and I'm running for president.
Kaum jemand außerhalb seines Heimatstaates Georgia kannte den Erdnussfarmer mit dem Südstaatenakzent. Aber nach Vietnam und Watergate sehnte sich das Land nach einem Neuanfang. Und genau das versprach der Gouverneur aus Georgia.
Ich werde niemals lügen. Ich werde niemanden in die Irre führen. Ich werde niemals euer Vertrauen verraten. Sollte ich es doch tun, dann unterstützt mich nicht.
Seine Amtszeit war zunächst ein Erfolg, vor allem außenpolitisch. Das Abrüstungsabkommen SALT II mit der damaligen Sowjetunion, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China zum ersten Mal in der Geschichte und Carter vermittelte ein Friedensabkommen zwischen Ägypten und Israel. Aber in der kollektiven Erinnerung bleiben die Niederlagen. Die Ölkrise Ende der 70er Jahre mit Rekordinflation von 14% bekam Carter nicht in den Griff. Und dann im November 79 besetzten islamische Studenten die US-Botschaft in Teheran.
Where our embassy has been
Unsere Botschaft ist besetzt. Und mehr als 60 US-Amerikaner werden als Geiseln festgehalten, um inakzeptable Forderungen durchzusetzen.
Die Terroristen verlangten die Auslieferung des Schahs. Erst ließ Carter monatelang vergeblich verhandeln, dann befahl er einen Befreiungsversuch, der komplett misslang. Keine einzige Geisel wurde befreit, stattdessen starben 8 US-Soldaten bei dem Einsatz. Bald darauf verlor Carter die Präsidentschaftswahl gegen den Republikaner Ronald Reagan und kehrte mit Rosalyn in sein Heimatörtchen Plains in Georgia zurück, in dem nicht mal 600 Menschen leben. Er engagierte sich als Wahlbeobachter und Konfliktlöser und gründete gemeinsam mit seiner Frau das Carter Center, das sich für die Einhaltung der Menschenrechte weltweit einsetzt. 2002 bekam Carter den Friedensnobelpreis. Das Carter Center leitet inzwischen der Enkel. Und es bietet mittlerweile auch Programme an, die den Amerikanern das verloren gegangene Vertrauen in ihre eigene Demokratie zurückgeben soll.
Zum Wetter im Saarland. Es bleibt auch heute neblig trüb. Stellenweise sind auch Nebel und Sprühregen möglich. Hier und da kann es auch wieder glatt sein. Die Höchsttemperaturen heute -2 Grad im Hochwald und 0 Grad an der Saar. Morgen an Silvester viele Wolken, kaum ein Sonnenstrahl wird zu sehen sein. Am Abend, also auch um Mitternacht zum Jahreswechsel, kann es sehr windig sein. Starke Böen sind angekündigt. Und dann an Neujahr wird es milder. Und trotz vieler Wolken meist trocken und wieder windig mit starken bis stürmischen Böen bei 5 bis 8 Grad maximal. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie gleich auf unseren Podcast zugreifen. Hier hören Sie jetzt die internationale Presseschau und dann begrüßt Sie Roland Kunz für den Nachmittag. Mein Name ist Katrin Aue. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz äußert sich zur Wahlwerbung des US-Milliardärs Elon Musk für die AfD in der Welt in Deutschland. Dass es sich bei den Populisten der AfD um eine in Teilen obskure, in Teilen gar stramm geschichtsrevisionistische Partei mit einem rechtsextremistischen Flügel handelt, ließ der Amerikaner in seinen Lobpreisungen aus. Doch wer, wie der Bundespräsident, aus der dünnen und dürftigen Argumentation des Tech-Milliardärs eine Gefahr für das demokratische Gemeinwesen ableiten will, schießt über das Ziel hinaus. Denn die deutsche Verfassung garantiert jedem Menschen und damit nicht nur deutschen Staatsbürgern die Meinungsfreiheit in Wort, Schrift und Bild, unabhängig von ihrem politischen Wissensstand. Die Zeitung De Volkskrant aus den Niederlanden blickt voraus auf die erneute US-Präsidentschaft von Donald Trump. Trump übernimmt am 20. Januar zum zweiten Mal die Zügel. Und er wird sie fester anziehen, als das jemals für möglich gehalten wurde. Das hat 3 wesentliche Gründe. Erstens hat eine Mehrheit der Amerikaner mit der Wahl Trumps alles vom Tisch gewischt, was er sich seit seiner ersten Wahl zu Schulden kommen ließ und was ihm seitdem nachgewiesen wurde. Zweitens hat er Andersdenkende in seiner Partei fast vollständig verdrängt. Mit einer loyalen Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus muss Trump bei Ernennungen und Gesetzen kaum noch Rücksicht auf andere Meinungen nehmen. Drittens ist er juristisch praktisch unangreifbar. Der oberste Gerichtshof entschied am 1. Juli, dass ein Präsident nicht für Handlungen oder Entscheidungen bestraft werden kann, die zu seinen offiziellen Kernaufgaben gehören. Der Corriere della Sera aus Italien befasst sich mit dem russischen Präsidenten Putin, der vor 25 Jahren am 31. Dezember 1999 an die Macht kam. In Putins Welt gibt es Dutzende Millionen seiner Landsleute, die davon überzeugt sind oder sich damit abgefunden haben, dass er es sei, der die russische Idee verkörpert. Putin nutzt die ewige Angst seines Volkes vor einer Rückkehr in das Zeitalter der Unordnung aus. Stattdessen verspricht er, Russlands verlorene Größe wiederherzustellen. Immer schon zeichnet sich Putin die Zukunft so, als ob er die Vergangenheit rächen will. Das nächste Jahr an der Macht könnte entscheidend dafür sein, ob ihm das gelingt. Die Times aus Großbritannien kommentiert die Entschuldigung Putins für den Absturz eines aserbaidschanischen Passagierflugzeugs in Kasachstan. Ohne Russlands Verantwortung anzuerkennen, kam Putin dem Eingeständnis nahe, dass das Flugzeug von der russischen Luftabwehr zum Absturz gebracht wurde. Eine kaum bestreitbare Schlussfolgerung, da die Maschine von Granatsplittern durchlöchert war. Aserbaidschans Präsident Aliyev, ein Diktator nach dem Vorbild Putins, lässt sich nicht demütigen. Aserbaidschan ist ein wichtiger Partner beim Waschen von russischem Gas, das er kauft und als sein eigenes nach Europa exportiert. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.